SWR Kultur. Gespräch.
Mit Christine Hartauer und mit der Autorin und Journalistin Rebecca Endler. Hallo.
Hallo.
Rebecca, es gibt ein Thema, das dich als Journalistin, Autorin und auch als Frau nicht loslässt, nämlich das Patriarchat. Das Patriarchat bestimmt über alle Bereiche unseres Lebens, also wie unsere Gesellschaft funktioniert. Wie weit das geht, das zeigst du sehr genau in deinen Büchern. In deinem ersten Buch, Das Patriarchat der Dinge, da geht es darum, dass die Welt um uns herum ganz banale Alltagsdinge darin, wie zum Beispiel unsere Kleidung, dass das alles so gestaltet ist, dass es Männer einfach viel einfacher haben in dieser Welt. Also von der Raumtemperatur im Großraumbüro ist mir so eine Erinnerung geblieben, die sich eher am Mann im Anzug orientiert und die Frauen dann zum Frösteln bringt. Das habe ich auch schon erlebt. Bis hin zur Medizin, wo viele nicht wissen, dass ein Herzinfarkt bei Frauen ganz andere Symptome hat als bei Männern. In deinem neuen Buch, das gerade erschienen ist, da gehst du jetzt all den Geschichten und Mythen nach, die das Patriarchat seit Jahrhunderten über Frauen erzählt. Das Buch heißt Witches, Bitches, It Girls. Witches, also Hexen, Bitches, Schlampen. Und It-Girls, das sind Frauen wie Paris Hilton oder Kim Kardashian, die einfach sehr oft in den Medien sind und deswegen sehr berühmt sind. Was haben diese drei miteinander zu tun?
Ja, erstmal sind das alles drei Begriffe, die keine Selbstbezeichnung waren, sondern Begriffe, die man gewählt hat, um bestimmte Frauen zu stigmatisieren zu unterschiedlichen Zeiten und aus unterschiedlichen Gründen. Aber es sind auch alles drei Begriffe, die in den letzten Jahrzehnten und Jahren so eine Art Umkehrung durchlaufen haben und teilweise als Selbstbezeichnung auch fungieren. Und das fand ich ganz interessant, weil das simple Beispiele dafür sind, wie man Storytelling auch umdrehen kann. Das war überhaupt die Grundidee des Buches, weswegen ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt schreiben, war am Ende von dem ersten Buch und nach den vielen Veranstaltungen zum ersten Buch wurde ich immer gefragt, ja, aber warum ist das denn so? Warum leben wir immer noch in diesem Patriarchat? Also ich habe gezeigt, dass es so ist, aber der Grund dahinter, wer sind eigentlich die AkteurInnen, die dafür sorgen, dass dieses System aufrechterhalten werden? Und die Witches, die Bitches und die It-Girls sind eben, die stehen stellvertretend noch für viele Formen der Stigmatisierung, die quasi im Patriarchat die Aufgabe erfüllt, Frauen oder weiblich gelesene Personen, aber auch einfach Menschen, die nicht cis-männlich sind, in bestimmte Schubladen hineinzudrücken, um die Deutungshoheit über ihre Person, ihre Körper und ihr Handeln zu bekommen und sie eben gesellschaftlich randständig zu machen. Und das hat durch die letzten Jahrhunderte, Jahrzehnte immer wieder sehr gut funktioniert und ich wollte einfach wissen, was steckt dahinter?
Lass uns doch mal so eine dieser drei, ja, Nicht-Selbstbezeichnungen dieser Kategorien mal näher angucken. Du bist, Rebecca, 1984 geboren. Das heißt, die ganzen 2000er mit den It-Girls, die hast du als Teenagerin hautnah miterlebt. Also die Zeit mit Paris Hilton, Lindsay Lohan, Jessica Simpson. Was hat oder welche Geschichten hat dir das Patriarchat über diese Frauen damals erzählt?
Das sind Frauen, die für mich als Teenie und als junge Frau immer eine gewisse Irritation hervorgerufen haben, weil ich einerseits gesehen habe, wie wir alle besessen von ihnen sind, nicht genug von ihrem Content. Also damals hat man jetzt noch nicht Content gesagt, aber die wurden von Paparazzi verfolgt. Die ganzen E-Touches und wie die alle hießen, diese Zeitschriften, waren voll von ihnen. Sie bekamen die ersten Reality-TV-Formate und alle haben uns das Gefühl gegeben, einerseits sind die eben it, andererseits ist das eine Form von Prominenz, die verachtenswert ist. Also wir haben auch auf sie herabgeschaut, weil klar, ihre Schönheit, ihr Geld, ihr Reichtum, das war alles ja bewundernswert. Aber es hatte immer dieses, die haben das nicht verdient. Und die sind bekannt dafür, dass sie bekannt sind. Und hat damit die Leistung, und ich meine mit Leistung auch ganz bewusst beispielsweise auch eine Paris Hilton, eine Nicole Richie und auch dann etwas später eine Kim Kardashian, die Leistung dieser Frauen hat man aberkannt, weil sie Dinge geleistet haben, die für uns nicht, ja, in diesen patriarchalen Kriterien von Arbeit und von Meritokratie, also quasi die Art der Arbeit, die sie geleistet haben, ist eben sehr weiblich kodiert. Da ist zum einen der ganze Beauty-Faktor, also ihre Aufgabe ist es auch einfach immer makellos und schön auszusehen. Ihre Aufgabe ist es zu unterhalten und all das, diese Dinge, die sind ja, Entertainment ist harte Arbeit. Aber all diese Dinge sind eben nicht, haben nicht den gleichen Wert wie beispielsweise ein junger Mann, der mit Fußballkarriere macht, wie ein David Beckham. Da würde niemand auf die Idee kommen, ihn als It-Boy zu bezeichnen, nicht? Also der It-Boy existiert nicht, weil eben die Karriere des Fußballers, des Sportlers, diese Form von Arbeit entspricht eben mehr einem patriarchalen Begriff von Leistung. Und deswegen kommen wir nicht auf die Idee, sie als It-Boys zu bezeichnen. Also ich glaube, der Leistungsbegriff ist einfach da, zeigt sich, wie sehr der gegendert ist und welche Form von Leistung eben gesellschaftlich anerkannt wird, welche Wertigkeit sie hat und wer nicht.
Aber hast du damals als Teenagerin auch schon begriffen, dass es so ein bisschen verachtenswert ist, was diese Frauen nicht leisten? Also war dir das auch klar?
Also ich fand sie auch verachtenswert, weil meine internalisierte Misogynie und mein patriarchaler Leistungsbegriff ganz, ganz tief in mir verankert waren. Also ich wollte, klar, ich wollte auch so schön sein, ich wollte auch gerne so glamourös sein und ich hätte gerne auch diese ganzen Handtäschchen und Gürtel und keine Ahnung was alles, das wollte ich alles auch sehr, sehr gern haben. Aber ein It-Girl sein, das habe ich genauso verachtet wie mein Vater, mein Bruder, meine Mutter und alle Menschen um mich rum, weil das eben, das hatte so was Anstößiges, weil man davon ausgegangen ist, dass sie das alles nicht verdient haben. Man hat nicht verstanden, warum man das irgendwie sexy und anziehend findet und hat dann die Schuld dafür nicht bei der Gesellschaft, also bei uns gesucht, sondern man hat ihnen die Schuld dafür gegeben, weil ganz plump gesagt, historisch gesehen ist auch das eine Konstante, die Frau ist immer schuld.
Und gleichzeitig werden diese It-Girls hochgejazzt und auf ein Podest gestellt und sind sehr schlank, sehr blond, haben die Glitzertäschchen, den Chihuahua und so weiter, leben in Villen und fahren den ganzen Tag Cabrio und gehen nachts in die Disco und tanzen. Und gleichzeitig sind sie eben nicht die perfekte Mutter, Ehefrau oder vielleicht auch Arbeitnehmerin im klassischen Sinne. Das heißt, wieso arbeitet sich das Patriarchat so an denen ab oder wieso braucht es sie vielleicht auch, diesen Mythos des It-Girls?
Es braucht eigentlich zu jeder Zeit und in jeder Gesellschaft Schreckgespenster, die von dem Ideal abweichen, um zu sagen, schau die an, so nicht. Also das war ja auch im 16., im 17. Jahrhundert die Hexe, also das Bild der Hexe. Das Bild der It-Girls funktioniert auf eine ähnliche Weise, wobei wir sie ja auch gleichzeitig, also das ist so eine Mischung aus auch der Femme Fatale, also die haben ja ein gewisses Sex-Appeal und auch das sind die Frauen, die als erstes auch relativ freizügig auch mit ihrer Sexualität umgegangen sind. Ne? Die hatten ja Lust so am Leben, am Exzess, an Drogen und die liegen irgendwie so zwischen einerseits, seht an, die enden im Exzess, die sind schlechte, dann später als Britney Spears dann Mutter wurde, schlechte Mutter und unverantwortlich und so weiter. Also sie dienen zur Abgrenzung, soziologisch wird dann quasi an ihr festgemacht, wie man nicht zu sein hat. Und gleichzeitig ist es natürlich der Grund, warum so viele von uns, mir inklusive, auch die Real Housewives schauen und all diese Reality-TV-Formate wie Selling Sunset, ist natürlich auch, dass dieser fast schon kitschige Glam, der da performt wird, auch eine riesen Anziehungskraft auf uns hat. Eben weil auch im Patriarchat uns erzählt wird, dass diese Form von Reichtum und Luxus, dass das erstrebenswert ist, dann doch irgendwie. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, es braucht diese Stereotypen, braucht es zu jeder Zeit, in jeder Gesellschaft und die Stereotypen, die eben weiblich gelesene Personen betreffen, die sind immer ganz besonders auch gewaltvoll, weil gerade den It-Girls, also wenn wir uns anschauen, gerade bei Christina Ricci und Paris Hilton, wie viel Gewese auch um ihr Gewicht gemacht wurde, um ihre Form und dass sie möglichst klein und petit waren und es hieß dann, dass Anorexie, ich glaube, im Jahr 100.000 Todesfälle verursacht, da ist entweder eine Kommastelle verschoben oder irgendwas anderes. anderes passiert, aber das entspricht jedenfalls nicht der Wirklichkeit. Aber was man gemacht hat, ist, dann hat man diese beiden sehr prominenten, sehr dünnen, jungen, weißen Frauen dann dafür verantwortlich gemacht, Essstörungen bei jungen Frauen zu verursachen, anstatt zu hinterfragen, warum ist das so, dass junge Frauen Essstörungen entwickeln? Und das liegt nicht an Nicole Richie und das liegt auch nicht an Kate Moss, sondern das liegt daran, dass uns beigebracht wird, dass Normschönheit nur dann erreicht werden kann, wenn wir uns immer, immer kleiner machen. Und dass diese Form von auch Energieverlust und dass diese Form von Verlust von körperlicher Selbstbestimmtheit zugunsten eines Schönheitsideals etwas ist, was ein patriarchales Machtinstrument ist. Das würde ja sehr viel weiterführen, als wenn man einfach, es ist viel leichter, mit dem Finger auf irgendeine Frau zu zeigen und sagen, die ist schuld. Das ist internalisierte Misogynie, anstatt das Strukturelle dahinter zu hinterfragen. Und das ist quasi gelungenes patriarchales Storytelling.
Mhm. Und ändert sich das? Ich meine, Stichwort Body Positivity, vielleicht auch mal das ein oder andere Plus-Size-Model auf dem Laufsteg, Sängerinnen wie Lizzo, die eben nicht einem schlanken Normkörper entsprechen, oder Billie Eilish, die sich in weiten T-Shirts zeigt. Tut sich da was?
Ja, es hat sich viel getan und es hat sich quasi so viel getan. Also wir sind von Body Positivity zu Body Neutrality gekommen. Also quasi besagt, dass ein Körper auch einfach ist und man muss seinen Körper nicht als Schönheitstempel, egal wie er aussieht, feiern, sondern man kann auch einfach ein Körper sein. Also weg von dieser Körperzentriertheit. Und das sind große Fortschritte, die aber, das merken wir jetzt auch schon wieder, von einer Backlash-Bewegung rückabgewickelt werden sollen. Also wir haben gestartet durch beispielsweise Trends wie Ozempic, also eine Abnehmdrogepille, die vor allen Dingen in den USA, auch in Deutschland tatsächlich, viele AbnehmerInnen gefunden hat. Sind wir im Moment wieder dabei, dass wir feststellen, dass in der Öffentlichkeit ein sehr, sehr schlanker, den Schönheitsidealen, das, wie gesagt, Ende der 90er, Anfang der 2000er, das Wort ist auch sehr, sehr problematisch. Ich benutze es trotzdem, weil man sich dann etwas darunter vorstellen kann. Dieser Heroin-Schick, also dieser durch eine Drogensucht ausgemergelte Körper, wieder mehr in den Vordergrund der Schönheitsideale rückt. Also der Körper auch durch die einerseits, wie ich finde, positive Entwicklung im Hinblick der plastischen Chirurgie. Also es hat eine Demokratisierung von plastischer Chirurgie stattgefunden, dadurch, dass sich mehr Leute leisten können und Menschen, die unter ihrem Aussehen tatsächlich leiden, haben jetzt die Möglichkeit, dieses zu verändern. Also es hat auch so ein empowerndes Element. Gleichzeitig stellen wir fest, dass dadurch, dass die Schönheitsindustrie, und es ist eine riesige Industrie, allgegenwärtiger ist, der Druck, einem bestimmten Ideal zu entsprechen, sehr viel höher wird und Normschönheit als was ist eigentlich Schönheit viel, viel enger geworden ist. Und jetzt alle, also ich habe lustigerweise vor 2 Jahren, als ich gereist bin, gedacht, so, ich bin anscheinend hier in der Gegend, wo die Frauen alle viel vollere Lippen haben, und habe das irgendwie bewundert, bis mir dann eine gesagt hat, nee, meine Lippen sahen nicht so aus und die sind gespritzt und alle Lippen, die du siehst, sind hier gespritzt. Und ich dachte,
wo hier? Wo warst du da?
Ich war in der Türkei. Und ich war umgeben von Frauen in meinem Alter und ich fand die alle so schön. Und mir war gar nicht klar, wie omnipräsent Hyaluron und Filler und all diese Dinge sind. Und nachdem ich das dann erstmal gesehen habe, habe ich dann auch an mir selbst gemerkt, dass ich schon dachte so, ja okay, du bist jetzt irgendwie 40, alle sehen so aus und wow, also der Gedanke, dass ich eventuell dann nur ein paar Monate davon entfernt wäre, zu denken, dass ich das vielleicht auch müsste oder dass es reichen würde, ein paar Wochen oder Monate schlecht zu schlafen, Stress zu haben und in den Spiegel zu schauen und mich selbst einfach schlagartig nicht mehr schön genug zu finden, diesen Druck, den habe ich dann auch gespürt und dachte, okay, das liegt aber wirklich daran, dass es so allgegenwärtig ist.
Dass der Blick sich dann auch so verändert, weil man das dann quasi als einen neuen Durchschnitt wahrnimmt.
Ja.
Vielleicht auch, wenn man sich daran gewöhnt. Du schreibst in deinem Buch auch, dass du dich schon auch diesem Druck versucht zu entziehen, weil du zum Beispiel aufgehört hast, dir die Achseln und die Beine zu rasieren. Aber ja. Wie ist das für dich? Mit diesem, du hast es ja gerade schon beschrieben, der Blick gewöhnt sich daran, wenn alle um einen herum ein bisschen haben was machen lassen. Gleichzeitig hast du quasi für dich auch eine Grenze gesetzt. Wie manövrierst du dich da durch diesen Schönheitsdruck im Patriarchat?
Jetzt muss ich sagen, ich bin eine weiße, kleine, schlanke Frau mit einem, würde ich sagen, relativ enorm schön aussehen. Deswegen ist es für mich sehr viel einfacher zu sagen, ich rasiere mir die Beine und die Achseln nicht, weil dieses gesellschaftliche Störgefühl, das ich dadurch verursache, nicht so groß ist. Mhm. Ich bin dann immer noch eine weiße, kleine, schlanke, enorm schöne Frau. Nicht? Also das ist so mein Einsatz in Anführungszeichen denken, ist jetzt nicht besonders groß, weil das Störgefühl, das ich überhaupt in der Lage bin zu verursachen, nicht so enorm groß ist. Aber letztes Jahr war ich in Istanbul bei der Eröffnung des Literaturfestivals eingeladen und das war im Generalkonsulat und das war sehr schick und mir war vorher nicht klar, wie schick das sein würde und ich hatte auch nicht die richtige Garderobe an und stand da in meinem schicksten Kleid, was ich mitgebracht hatte und meinen unrasierten Achseln und habe mich so unwohl gefühlt damit und habe dann einfach, obwohl es brüllend heiß war, die ganze Zeit dann ein Jackett darüber angehabt, weil ich in dem Moment eben nicht dafür einstehen konnte, zu sagen, yo, ich rasiere mir die Achseln nicht, weil das Störgefühl, das es da verursacht hätte, mir dann zu groß war. Also das war dann, ich habe die Option und das ist bei dem Thema Körperbehaarung, gerade an den Stellen hat man ja immer die Option zu sagen, ah, heute fühle ich es nicht so, heute verstecke ich das. Und ich wünschte mir, dass ich irgendwann in einer Welt lebe, wo es eben einfach komplett egal ist, ob man jetzt, weil ich bin überhaupt nicht militant oder dogmatisch dafür, dass sich alle Personen überall alle Körperhaare stehen lassen. Wie gesagt, weil es auch für mich sehr einfach ist, das zu tun. Jede Person soll das einfach frei entscheiden können und ich würde mir wünschen, dass sich das auch nicht immer so politisch anfühlt, das zu machen, sondern dass man viel mehr das nach eigenem Gusto und vielleicht auch, das klingt jetzt wieder oberflächlich, ich meine das aber tatsächlich sehr ernst und auch tiefsinnig, dass man das auch nach Outfit entscheiden kann, ob man dazu Körperbehaarung trägt oder nicht. Mhm. Also das wäre ein großer Gewinn und zwar für Menschen aller Geschlechter. Und was die anderen Dinge angeht, also ich würde eher so meine feministischen Sorgen als alte Millennial oder so wirklich auf die Struktur verlagern. Also eigentlich fände ich es sehr schön, alt zu werden und mir das auch zu verdienen. Also meine Tochter findet immer, dass ich viele Falten habe, aber sie sagt dann immer so, ja, das sind alles Lachfalten. Und das ist ja irgendwie auch schön. Also die habe ich mir ja auch verdient.
Durch, wir erzählen ja auch
durch
was,
das viele Lachen. Also ja.
Rebecca, du hast es gerade eben schon selbst gesagt, dass du eine kleine Tochter hast, ich glaube 10 Jahre alt. Du bist ja jetzt eine Person, die sich beruflich, aber eben auch privat mit diesen ganzen patriarchalen Themen beschäftigt, die vielleicht auch so einen Sensor entwickelt hat. Wie ist es mit deiner Tochter? Erzählt sie dir manchmal oder weist sie dich auf Dinge hin, auf Ungerechtigkeit in der Welt, die du vielleicht gar nicht bemerkt hattest und die sie schon mit ihrem Kinderblick sieht?
Ja, auch das hängt tatsächlich mit der Corona-Pandemie zusammen, weil ich während des ersten Buchschreibens war Lockdown und sie war damals 5, glaube ich, oder ist dann 5 geworden und war viel, viel zu Hause und wir mussten uns irgendwie beschäftigen. Und dann hat sie Lesen und Schreiben gelernt und hat mir geholfen beim Tippen. Also das war wirklich so eine Beschäftigungstherapie. Ich habe ihr teilweise diktiert und sie hat dann getippt für mich und hat dann einfach viel mitbekommen von den Themen schon. Und ich, ein bisschen naiverweise, hatte eigentlich keine Ahnung, was ich ihr da auch irgendwie ein Stück weit aus Versehen mitgegeben habe an kritischem Blick und an Analysewerkzeugen. Das ist einerseits, ist es toll, andererseits habe ich ihr auch so ein Stück weit das Gefühl, was ich, als ich aufgewachsen bin, sehr lange hatte, dass Frauen ja eigentlich auch gleichberechtigt sind. Und also diesen Irrglauben, ja, das habe ich ihr früh genommen, weil beispielsweise selbst im Studium, also ich habe Soziologie und Politik studiert, haben wir nie über das Patriarchat gesprochen. Also das ist ein Begriff, der ja ein soziologischer ist, der kam überhaupt gar nicht vor. Und für sie ist es, als sie eingeschult wurde und sie auf ein Blatt schreiben sollte am ersten Tag, welche Wörter sie da schon kennt, und kam ganz stolz mit ihrem Blatt und sagt, guck mal, ich habe da Patriarchat aufgeschrieben und so. Und ich dachte so, oh mein Gott, was habe ich getan? Ich habe ein Monster erschaffen, ja. Und ihr gleichzeitig diese sehr komplexen Dinge irgendwie so als Kind zu erklären und sie dafür zu sensibilisieren und ihr gleichzeitig aber noch dieses Kind sein, und man muss sich erstmal nicht um Geschlecht scheren, sondern man ist einfach Kind und erlebt die Welt und stellt dann irgendwann fest, was einen dann so geprägt hat. Das war dann so ein Stück weit, war dann vorbei. Und jetzt ist es so, dass wir lernen gemeinsam, beispielsweise Serien, die mir sehr am Herzen liegen. Also ich bin mit den Gilmore Girls aufgewachsen. Ich liebe die Gilmore Girls. Die sind unfassbar problematisch. Aber wir schauen das zusammen. Und
ja,
wir
du zitierst auch oft auf den ganzen Gilmore Girls in deinen Büchern.
Das ist mein Referenzrahmen, Friends, Gilmore Girls. Ja, eben, ich bin einfach ein Kind der 90er, aber ich lerne durch meine Tochter und durch ihren Blick und durch das, was bei ihr auch so Störgefühle verursacht, lerne ich auch meine eigenen Referenzrahmen und meine eigene Kultur dann nochmal neu kennen und auch finde, also vieles, gerade Rory ist so gehässig und so beispielsweise dickenfeindlich, auch was mein Kind, da hält die sich die Ohren zu und findet das so schlimm, ja. Mhm. Und das ist mir beim tausendmal Durchgehen, und ich habe es wirklich, keine Ahnung, wie häufig ich durchgeschaut habe, aber ist mir das nicht aufgefallen, so. Also ich lerne viel auch von ihr, und das eigentlich, solange wir viel drüber sprechen und das gemeinsam auch einordnen, sehe ich dann immer noch einen Mehrwert. Aber ich glaube, rückblickend hätte ich es gerne noch ein Stück weit von ihr eher noch ferngehalten, weil sie teilweise viel zu kritisch ist und damit auch die Medien, die die Kinder, also jetzt C10, konsumieren, auch super kritisch sieht, ja. Also.
Aber hat sie sich selbst schon mal beschwert? So, sie, Mama, jetzt hör auf, ich will das nicht hören, ich will das jetzt trotzdem gucken, auch wenn da das und das und das problematisch ist.
Nee, weil das sage ich ja alles gar nicht mehr. Also ja. Die hat das so sehr internalisiert, dass sie diese problematischen Dinge von sich aus findet, aber sie jetzt gerade auch lernt, und das musste ich zum Beispiel nach dem ersten Buch auch lernen, dass es okay ist, auch mal die Zügel dann wieder ein Stück weit loszulassen und sich zu sagen, ja, okay, es ist wichtig, sich klarzumachen, wie diese Dinge einen prägen, wie sie problematisch sind. Aber es ist auch okay, wenn man einfach sagt, ja, aber es gibt mir ein gutes Gefühl, das zu gucken. Und deswegen müssen wir jetzt nicht die Gilmore Girls canceln. Oder das müssen wir deswegen jetzt nicht aufhören, 3 Fragezeichen zu hören. Also bei ihr ist wirklich so die 3 Fragezeichen. Das ist eine wahnsinnig androzentristische Welt. Also das sind nur irgendwie Männer und Jungs, und die Frauen, die da drin vorkommen, die sind alle entweder so völlig hilf- oder ahnungslos. Oder, also ich glaube, das Beispiel im Buch ist Eudora Kretschmer. Das ist die Vorsitzende des Frauenvereins in Rocky Beach, die am liebsten nur über Tratsch über ihre Nachbarin verbreitet. Also so ein schlimmes Gossip-Girl ist und die einfach als extrem lächerliche Person dargestellt wird, weil eben eine Frau, die sich in einem Frauenverein engagiert, per se, auch das habe ich dann anhand der 3 Fragezeichen 200 Jahre in die Geschichte zurück entdecken können, er per se einfach eine lächerliche Figur ist, weil das Patriarchat sie als lächerliche Figur erzählen muss. Und die 3 Fragezeichen sind einfach nur eine Ausprägung von einer Art, diese Frauen zu erzählen, also sei es die Blaustrümpfe, also die Frauensalons im 18. und 19. Jahrhundert, oder eine lange Tradition hat dazu geführt, dass heute in den 3 Fragezeichen Eudora Kretschmer, Vorsitzende des Frauenvereins, eine zutiefst lächerliche Figur ist.
Und das ist eben auch einer dieser patriarchalen Mythen, den du eben nachgehst in deinem neuen Buch. Aber du schilderst da auch selber wieder, wie du mal zu einem Frauenverein eingeladen worden bist, zu den Mompreneurs, also eine Mischung aus Mom und Entrepreneur. Und da hast du dich auch nicht so wohl gefühlt. Also das ist eben wieder so ein Beispiel, wo man quasi das schon internalisiert hat, auch als Frau, genau, diese Geschichte, die das Patriarchat über bestimmte Dinge in unserem Leben erzählt. Wieso hast du dich da nicht wohl gefühlt? Was war das bei dir für ein Störgefühl?
Ja, eben, ich habe diese Erzählung von Frauen, die sich qua ihres Geschlechts zusammentun und für irgendeine Sache einstehen, immer lächerlich gefunden. Ich habe es nie hinterfragt. Also für mich war das einfach klar, das hat irgendwas, so Puten, die sich zusammentun, um ihre Putenhaftigkeit zusammen zu zelebrieren oder was auch immer. Ich habe es nicht verstanden. Und mir dann klarzumachen, dass mein Störgefühl einfach komplett internalisiertes patriarchales Storytelling ist. Und dann, als ich gerade Mutter geworden bin, 2015, bin ich eben eingeladen worden von einer Bekannten zu den Mompreneurs und dachte so aus Langeweile und so, ja, ich gehe mal mit und habe das da auch, was da irgendwie dann stattgefunden haben. Und zwar waren das alles Frauen, die ja kleine Kinder oder Babys hatten, die sich darüber ausgetauscht haben, über die Schwierigkeiten der Selbstständigkeit in der Arbeitswelt und der Unvereinbarkeit von Erwerbsarbeit, von eigenem Unternehmertum mit Care-Arbeit und so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was mache ich hier? Und habe mich so unwohl gefühlt, weil es mir auch alles so sehr so neoliberal vorkommen. Aber ich weiß, das ist ja jetzt auch 10 Jahre her. Ich weiß nicht, ob ich ein Stück weit mit meinem Störgefühl recht hatte oder ob ich einfach diese patriarchale Erzählung so sehr verinnerlicht habe, dass ich das unbedingt nicht cool finden musste. Weil ich auch so getan habe, als hätten diese Themen für mich überhaupt gar keine Relevanz. Mhm. Aber in Wahrheit hatten sie das ja sehr wohl, weil ich selbstständige Journalistin war. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht viele Auftraggeber und ich hatte nicht viel Arbeit und ich hatte damit zu kämpfen, dass irgendwie Care-Arbeit und Erwerbsarbeit mir völlig wie unvereinbare Dinge vorkamen, weil es viel zu wenig Betreuungsplätze gab, weil es schwierig ist, irgendwie Deadlines einzuhalten, wenn dein Kind zahnt und all diese Dinge. Aber sich über diese Dinge zu solidarisieren, kam mir ein Stück weit so lächerlich und klein vor. Und dann festzustellen, Moment mal, diese Dinge sind so essentiell und elementar, auch in der Erfahrung, ein Elternteil zu sein, das irgendwie gleichzeitig Essen auf den Tisch stellen muss und Care-Arbeit leistet. Ich bin da dem Patriarchat auf den Leim gegangen.
Weil die Geschichte welche ist, die das Patriarchat über solche Frauenvereine, über solche Hexenzirkel, über solche Kollektive erzählt?
Also mit dem Anfang von Frauen, die sich für und um eine Sache rum organisieren, sei es das Wahlrecht, sei es das Recht auf höhere Bildung und so, fing gleichzeitig die Dämonisierung an. Also weil das Patriarchat die Menschen, die in einer Machtposition waren, das natürlich nicht gerne gesehen haben, wenn sich Frauen um eine Sache, um ein politisches Anliegen zusammentun. Und deswegen wurde im 19. Jahrhundert erzählt, dass Frauen, die für das Wahlrecht kämpfen, die in Frauenvereinen aktiv wurden, die über Pamphlete weitere Frauen weitergebildet haben und informiert haben, die vernachlässigen ihre Pflichten als Mutter, die vernachlässigen ihren Haushalt, die vernachlässigen Also die werden einfach dämonisiert und schlecht gemacht und damit auch zu so, ja, als würden Frauenvereine Monster erschaffen, nur weil sie ein Stückchen mehr von politischer Teilhabe, vom Kuchen haben wollen.
Rebecca, was ich an deinen Büchern, das Patriarchat der Dinge und ist auch in dem neuen Buch Witches, Bitches, It Girls so gerne mag, ist, dass du die Dinge so handfest erzählst, also den Feminismus. Also beim Patriarchat der Dinge, ich hatte es vorhin eingangs erwähnt, einfach so ganz banale Alltagsgegenstände wie, warum haben die Frauen weniger Taschen an ihrer Kleidung oder warum sind die so klein und unfunktional, bis hin eben zu den großen Fragen, warum sterben Frauen häufiger bei Autounfällen und nein, es liegt nicht daran, weil sie schlecht einparken können oder Auto fahren können, sondern das liegt an dem Dummy und mit der Art, wie die Sicherheit von Autos getestet wird und so weiter. Und du erzählst es eben so handfest, quasi an so ganz konkreten Beispielen. Ist es für dich quasi auch dann jetzt so ein Weg geworden, feministische Themen an Leute heranzutragen, die eben vielleicht sonst gesagt hätten, ah, Feministinnen, das sind alles männerhassende Furien. Ich bin definitiv keine und möchte nichts mit denen zu tun haben.
Ja, wobei ich glaube, in erster Linie grundsätzlich schreibe ich, um Sachen selbst zu verstehen und dahinter zu steigen. Und ich habe eine Zeit lang quasi in der Wissenschaft gearbeitet und mich hat dann ein bisschen gestört, dass ich das Gefühl hatte, dass vieles von der Forschung, also soziologische und kriminologische Forschung, wichtige Erkenntnisse zutage gebracht hat, aber dann in diesen akademischen Artikeln eigentlich das nur sehr schwierig war, für die Bevölkerung das da rauszunehmen, was eigentlich politikverändernd gewesen wäre. Also ja, plump gesagt quasi Wissenschaftskommunikation. Und ich finde, dass das etwas ist, was gerade heute enorm wichtig ist, dass man Menschen mit zuverlässigen, guten, belastbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen versorgt, das aber auf eine Art und Weise tut, die sich nicht elitär oder auch einfach erschlagend fühlt, weil man erstmal sich ein bestimmtes Vokabular aneignen muss oder ein bestimmtes statistisches Grundverständnis haben muss, um es zu verstehen. Also eigentlich das klingt jetzt auch sehr hochtrabend, aber also ich wünsche mir eigentlich eine Art von Demokratisierung von Wissen und Erkenntnis und mein Weg oder meine Hoffnung, wie ich denke, dass ich dann dazu beitragen kann, ist es eben, diese Dinge zu nehmen und runterzubrechen und anhand von Beispielen quasi das Kleine für das ganze Große auch erzählen zu können und dabei das auch so nicht unbedingt vereinfachen, weil ich glaube nicht, dass ich Dinge vereinfache, aber dass ich das so erzählen kann, dass wenn eine Person das liest, sie merkt, entweder es hat einen Bezug zu ihrem eigenen Leben oder aber es kommt von einem Platz, deswegen schreibe ich auch so häufig über meine eigenen Erfahrungen, von einer Person, die sich selbst darüber Gedanken gemacht hat und diesen Anknüpfungspunkt quasi wie so eine Art, ja, ein Angebot, diesen Anknüpfungspunkt auch im eigenen Leben zu sehen, weil das auch für mich auf diese Art und Weise einfacher ist, solche Dinge zu verstehen. Also ich habe dann einfach von mir auf andere geschlossen.
Und gleichzeitig, das beschreibst du in deinem neuen Buch, hast du es erlebt bei Lesereisen, dass Männer auf dich zugekommen sind und gesagt haben, na gut, wenn das denn da alles stimme, was du in das Patriarchat der Dinge schreibst, dann ist das ja schon schlimm. Aber das Buch mit dem wirklich dicken Quellenanhang, dein Buch, haben sich dennoch nicht gekauft. Und ich habe mich gefragt, wie frustrierend ist das für dich? Du schreibst ein Sachbuch, du recherchierst, du trägst auch wissenschaftliche Studien und so weiter zusammen. Du schreibst es verständlich, praktisch, an vielen Beispielen. Und dann kommt jemand und sagt, na gut, aber wenn das stimmt, dann ist es schlimm. Aber ob es jetzt stimmt, er guckt halt nicht ins Buch. Ich finde das extrem frustrierend. Wie ging es dir in diesen Situationen?
Ja, also jetzt heute kann ich drüber lachen, weil die sich dann auch gehäuft haben und weil auch Kollegen, die Beiträge, also männliche Kollegen, die Beiträge über mein Buch gemacht haben, dann das tatsächlich am Ende so rekapituliert haben, so Rebecca Endler hat Kleinigkeiten in ihrem Buch zusammengetragen, die aus ihrer Sicht. Und dann dachte ich mir so, Alter, Kleinigkeiten, ja, wir reden über Überlebenswahrscheinlichkeiten. Also es herrscht auch so eine gewisse Renitenz und Unbelehrbarkeit bei einigen, übrigens nicht nur bei cis-männlichen Personen, sondern grundsätzlich, das ist in Ordnung so. Also ich kann nicht jeden an die Hand nehmen und zur feministischen Erkenntnis führen. Was ich aber festgestellt habe, ist, das sind diejenigen, die mir in Erinnerung geblieben sind, weil die teilweise dann auch eben auf den Lesungen auftauchen und dann am Ende da so eine Art, ja, so ein Macho-Gehabe posieren. Aber wie viele nicht laut, wie viele nicht irgendwie öffentlichkeitswirksam, aber nachher mir dann schreiben oder ich erfahre durch Gespräche, also beispielsweise, wenn nach einer Lesung eine junge Frau zu mir kommt, irgendwie, weiß ich nicht, ob sie schon volljährig war, wirklich sehr jung und erzählt, ja, ihr Vater hat das Buch gekauft und gelesen und ihr dann auch geschenkt und sie haben sich darüber ausgetauscht und fanden es total gut. Dann denke ich mir so, ja, wir tun auch den Leuten ein bisschen Unrecht, weil es viel, die Masse an Menschen, die sich für diese Themen vielleicht nicht unbedingt von sich aus interessiert, aber die dann doch offen sind und sich mit diesen Themen dann beschäftigen und vielleicht zu ihrer eigenen Überraschung dann zu diesem Buch greifen und denken so, hey, ich habe was gelernt und ich sehe die Dinge vielleicht ein bisschen anders jetzt, wo ich gelernt habe, woher das alles kommt, die ist dann doch viel größer. Deswegen, also es gibt einen Kern, der ist unbelehrbar, der will auch unbelehrbar bleiben und wir müssen einfach lernen, dass es uns A, egaler ist und ihnen gleichzeitig aber auch ihre Macht zu entziehen. Und das ist was, woran ich viel lieber arbeite, als jeden Einzelnen zum Wasser zu führen und sagen, hier, trink das bitte.
Ja, die Macht entziehen, wenn ich mir so ein bisschen angucke, die Entwicklung der letzten Jahre. Ich weiß nicht, wie optimistisch du da bist. Ich finde vieles wahnsinnig frustrierend, unter anderem die Wiederwahl von Donald Trump, ein verurteilter Sexualstraftäter als US-Präsident, der jetzt auch aktiv versucht, die Geschichte Amerikas umzuschreiben, indem bestimmte Wörter und Begriffe aus Dokumenten gestrichen werden, indem Museen Dinge verändern sollen. Wie sehr diese ganzen, also wenn wir nochmal auf die Mythen zurückgehen, diese patriarchalen Mythen, wie nah hängen die eben auch mit so einem nationalistischen Rechtsruck zusammen? Also was geht da Hand in Hand und wie blickst du da drauf?
Ja, die gehen sehr, sehr nah Hand in Hand zusammen. Das ist auch der Grund, warum ich so lange an diesem Buch geschrieben habe, weil ich das Gefühl hatte, das, worüber ich schreiben möchte, wickelt sich gerade in Echtzeit unter unserer Nase ab und dann ist es schwierig, etwas daraus zu destillieren, was dann auch noch in ein paar Monaten irgendwie Relevanz hat. Aber völkisches Gedankengut und der Rechtsruck, der sich auch durch Nationalismus dann irgendwie ausprägt, ist etwas, was zurzeit eine Hochphase hat und das ist absolut nicht zufällig, sondern das ist von langer Hand vorbereitet und ein Resultat auch von einer Verkettung von historischen Dingen, die quasi heute dazu geführt haben, dass wir an dem Punkt sind. Und gleichzeitig ist es auch als eine Widerstandsbewegung gegenüber feministischen Errungenschaften zu sehen. Also ein Erstarken von Maskulinisten und das Gefühl, dass die Manosphere, die mal eine randständige Internetbubble war, in der nur vor etwas mehr als 10 Jahren wirklich in Anführungszeichen verlorene Personen irgendwie sich aufgehoben gefühlt haben, das hat sich komplett verändert und es dringt in unseren Mainstream ein und ich gebe dir recht, es ist extrem besorgniserregend, weil es ja fast in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Frauenfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, überhaupt Rassismen, all diese Dinge, die auf ganz klare Hierarchisierung von Menschen beruhen, die ganz klar damit verbunden sind mit der Frage, wer ist eigentlich in unserer Gesellschaft normal, auch mit großen Anführungszeichen, was sind die gewünschten Ideale, lassen sich zurzeit alle wieder beantworten mit Antworten, die schon irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts en vogue waren, die dazu geführt haben eben, dass wir in Europa faschistische Bewegungen hatten, die an die Macht gekommen ist, dass wir die Nationalsozialisten gewählt wurden und den Holocaust verursacht haben. Also wir bewegen uns zurzeit in einem Spannungsverhältnis auch zwischen Geschlechterfragen, die sich enorm zuspitzen, die aber, wenn man in die Geschichte schaut, schon damals zentral dafür waren. Und das ist sehr alarmierend, weil wir wissen ja, wie das irgendwie weitergegangen ist. Und du hast es auch gerade gesagt, die Möglichkeiten, heute Geschichte auszulöschen, das ist ein Klick. Und nicht nur Geschichte auszulöschen, also wenn beispielsweise von der NASA Geschichte von indigenen AstronautInnen mit einem Klick nicht mehr auffindbar ist und deren ganze Geschichte gelöscht worden ist, dann aber durch KI-generierte pseudo-retrofuturistische Storytelling ersetzt wird, dann ist das auch etwas, was binnen Sekunden dann plötzlich stattfindet. Und das heißt, die Gefahr, dass jetzt gerade sehr, sehr viel von dem, was wir uns alle zusammen als feministisch denkendes Kollektiv erarbeitet haben, als demokratische Werte festgelegt haben, die Gefahr, dass wir das mit ein paar wenigen Klicks verlieren können, die ist riesengroß. Das sehe ich genauso.
Wir hatten jetzt schon mehrfach im Gespräch das Wort Störgefühl erwähnt und du beschreibst also wahrscheinlich das auch als ein Störgefühl, dass man irgendwie merkt, okay, da passieren Dinge, die sind nicht so in Ordnung. Aber die Gefahr ist ja, dass man sich daran gewöhnt. Je öfters Dinge wiederholt werden, gesagt werden, getan werden, desto normaler, vielleicht auch alltäglicher werden sie. Und du hast da einen Tipp, den du vom amerikanischen Late-Night-Host John Oliver aufgreifst, den hast du in deinem Buch erwähnt, nämlich, dass man alle die Dinge, die einen so stören, auf ein Post-it, auf einen Notizzettel schreibt und sich irgendwo sichtbar, zum Beispiel im Kühlschrank, in der Wohnung, dran klebt, dass man einfach merkt, okay, das hat mich heute gestört und das ist nicht normal, dass sowas passiert in dieser Gesellschaft. Was steht auf deinen Post-its? Vielleicht quasi erst kürzlich frisch dazugekommen.
Also meine Post-its sind wirklich mehr eine Sammlung oder ein ganz langer Waschzettel. Ich würde sogar behaupten, es ist einfach dieses Buch geworden. All die Dinge, die mich stören. Es kommen täglich neue Dinge dazu. Also, und gleichzeitig gibt es aber auch Grund, vielleicht, wenn wir uns dem Ende des Gesprächs neigen, es gibt auch Gründe, irgendwie Hoffnungsfunken zu sehen. Und auch das ist wichtig. Aber ich glaube, es ist mittlerweile 2 oder 3 Wochen her, dass das Gericht in Großbritannien entschieden hat, dass Transfrauen keine Frauen sind und damit quasi eine Kampagne, die unter anderem von J.K. Rowling ins Rollen gebracht wurde, die von ihren Harry Potter Millionen finanziert wurde, Früchte getragen hat und damit das Leben für Zehntausende unserer Transgeschwister in UK einfach, ja, nicht nur sehr viel schwieriger gemacht hat, sondern auch teilweise unmöglich gemacht hat, weil ihr Platz im öffentlichen Raum, das heißt auch einhergehend mit sich im öffentlichen Raum bewegen zu können, unter der eigenen geschlechtlichen Identität ihnen genommen wurde, weil sie aus Fußballvereinen ausgeschlossen werden, weil sie nicht mehr in öffentliche Toiletten gehen können. Und dass solche Dinge passieren, auf Grundlage von, ja, rechter Propaganda und gleichzeitig aber auch, weil J.K. Rowling ist Milliardärin, mit dem Geld von einer Person, die sich so eine Sache quasi auswählt und da ihr ganzes Geld reinsteckt. Das haben wir ja gesehen, das ist auch das, was Elon Musk macht. Das, was diese viel zu reichen, wirklich viel zu reichen Menschen auch solch einen Reichtum anhäufen, schon problematisch, aber wofür sie ihr Geld einsetzen und dann festzustellen, dass es Gruppen sind von Menschen, die ohnehin marginalisiert sind, einfach weil wir als Bevölkerung immer noch so ein gewisses, naja, eine Transperson verursacht bei vielen Menschen, wenn sie als trans auch gelesen werden kann, verursacht ein Gefühl von, oh, meine internalisierte Geschlechterhierarchie, die Binarität zwischen Mann und Frau fühlt sich dadurch gestört. Was ist hier los? Was aber einfach auch ein Grund sein könnte, diese Menschen mit einzuschließen und mit Neugierde und Fürsorge und mit einem Gefühl von Befreiung. Also diese Befreiung könnte man auch für das Korsett von Geschlechtlichkeit auch sehen, ne? Und man könnte das Gegenteil machen und sagen, all diese Menschen, die das herausfordern, diese Binarität, die möchten wir ins Zentrum nehmen, weil das uns alle befreien würde. Stattdessen werden diese marginalisierten Gruppen durch eben Geld von rechten Akteurinnen weiter an den Rand gedrängt der Gesellschaft, um für uns doch viel mehr zu zementieren, diese Frage, die seit Jahren immer wieder kursiert, die absolut bescheuert ist, was ist eine Frau, was ist ein Mann und so weiter, mit Idealen, die rassistisch sind, die patriarchal sind, die auf einer Hierarchisierung beruhen, die komplett unwissenschaftlich ist, weiter zu zementieren. Das sind Dinge, also da könnte ich nicht genug Post-its machen, die mich, weil jeden Tag kommen neue Meldungen dazu und das übersetzt sich übrigens auch, das bleibt ja nicht nur bei irgendwelchen Gesetzeslagen, das übersetzt sich in Gewalt, die von, in Anführungszeichen, ganz normalen Menschen ausgeübt wird, die dann ganz plötzlich in eben der Transfrau von nebenan die Feindin für ihr Wertesystem sehen. Und das kommt halt nicht von ungefähr. Und ich wünsche mir eine viel größere Verantwortung auch, die wir als Kollektiv übernehmen müssen, ja, diese marginalisierten Menschen ins Zentrum unseres Denken und Handels zu nehmen und die auch zu schützen vor solchen rechten AkteurInnen und ihrer ganzen Propaganda. Und die Gründe, weswegen es auch Anlass aus meiner Sicht für Hoffnung gibt, ist, dass wir jetzt gerade feststellen, dass in den verbleibenden Resten beispielsweise der US-Demokratie, aber auch in anderen Ländern, in Australien haben jetzt Wahlen stattgefunden und die Menschen sich ganz, in Kanada auch, ganz bewusst anti-Trump, Anti-Nationalismus gestellt haben und eben Menschen gewählt haben, die andere Werte vertreten. Und das ist was, was uns auch von der Zeit, der Periode Anfang des 20. Jahrhunderts unterscheidet.
Das heißt, das Kollektiv ist eigentlich das, worauf du die Hoffnung setzt?
Genau, das solidarische, feministische Kollektiv. was auch ein inklusives ist. Also feministische Vereine, die seit Jahren unterfinanziert sind, aber wahnsinnig wichtige Arbeit machen, die wirklich einen Unterschied im Leben von Sexworkerinnen machen, von in der straffälligen Hilfe, in also so ganz viel Arbeit zu Menschenrechten, die einen Unterschied im Alltag von Menschen machen. Das sind Dinge, die mir viel Hoffnung geben. Ehrenamtler, all diese Dinge.
Die Autorin und Journalistin Rebecca Endler. Rebecca, ich danke dir für das Gespräch.
Ja, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Am Mikrofon verabschiedet sich Christine Hartauer.